Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Falls ihr euch schon gefragt habt, wo wir sind noch da. Keine Angst, wir verschwinden so schnell nicht. Es war einfach nur in den vergangenen Wochen und Monaten extrem viel für uns beide. Neue Umgebung, neuer Job, neue Wohnung, entsprechend Umzug, alles so weiter zu planen. Also von daher war einfach extrem viel drumherum, sodass wir einfach noch nicht die Zeit gefunden haben, uns zusammenzusetzen. Das haben wir jetzt aber gefunden, jetzt nach rund 2 Monate nach dem Ende der Europameisterschaft. Und ich begrüße ganz herzlich wieder meine liebe Seite, den Robin Bulls. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, jetzt sind wir alle angekommen und haben alle Widrigkeiten überwunden und haben doch wieder zueinander gefunden. Das ist schön.
Auf jeden Fall. Mich freut es auch. Bei mir sind noch die letzten Handwerker im Haus. Das ist noch ein bisschen am Werkeln, nachdem es gefühlt so jede Woche eine Überraschung gab. Aber alles gut, das kriegen wir jetzt hin. Wir haben jetzt die Zeit gefunden hier am unserem Mittwochabend und einfach mal drüber zu unterhalten. Und Robin, ich glaube, bevor wir mit dem regulären Programm, wie wir es gewohnt sind, anfangen, müssen wir, glaube ich, über eine Sache reden, denn wir haben uns natürlich auch viele Gedanken gemacht in unserer Abwesenheit, natürlich auch, weil wir einfach natürlich nicht die Zeit gefunden haben, hey, wie geht's weiter, wie wollen wir weitermachen? Und wir können heute sagen, wir bauen das Ganze ein bisschen anders auf.
Ja, auf jeden Fall. Das Tagesgeschäft über das wir selber oft genug gesprochen haben, wie krass die Taktung im Handball doch ist, ist einfach in der Form, glaube ich, mit einem Podcast fast, also wenn du ihn nicht im Rahmen einer hauptberuflichen Tätigkeit als Sportjournalist, sage ich mal, mitmachen kannst, fast nicht umsetzbar. Und deswegen wird das Tagesgeschehen in der HBL, in der Liga der Herren wie auch der Damen ein bisschen in den Hintergrund geraten, sodass wir uns, glaube ich, ja, alle 2 Wochen eher zusammen sprechen und etwas übergreifendere Themen in Zukunft in den Fokus rücken.
Genau, so ist die Idee, dass wir uns quasi, wie gesagt, ein bisschen vom Tagesgeschäft lösen, weil wir wissen es selbst, die Spiele sind teilweise so eng mit 2 Spielen pro Woche, da ist natürlich eine Analyse relativ schnell Schnee von gestern, sage ich es mal so. Und deswegen haben wir uns überlegt, uns Themenschwerpunkte setzen, zu gucken, was sind gerade so die brisantesten Themen und natürlich auch dafür Gäste einzuladen. Deswegen dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, so was wir in den nächsten Wochen geplant haben. Wir haben da schon so ein paar Ideen, Brainstorms von fleißig und immer natürlich auch Gedanken. Natürlich wird es natürlich auch für uns wieder Specials zu den entsprechenden Final Four Turniere geben. Das wird es auch auf jeden Fall. Da sind wir auch weiter mit dabei. Das wollen wir auf jeden Fall auch weiterhin so beibehalten. Jetzt zu den Frauen, leider zum Pokal Final Four hat es nicht mehr geklappt, weil auch da ein bisschen die Zeit uns weggelaufen ist mit meinem neuen Job. Aber das wollen wir natürlich alles entsprechend nachholen und mit den Leuten drüber reden. Und Robin, wir wollen jetzt heute mal den Anfang machen mit auch etwas Neuem. Es gab ja wieder Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft der Männer und der Frauen. Auf neuer Plattform, also bei ProSieben, Sat.1 laufen sie jetzt. Die Männer waren bei ProSieben an ihren beiden Länderspielen, die Frauen bei ProSieben Max. Was war denn so dein erster Eindruck, bevor wir über Sportliche sprechen, von dem neuen Format, den neuen Leuten, beziehungsweise nicht ganz neue Leute, denn die Moderatoren sind ja mit Tobias Schimon und Florian Schmidt-Sommerfeld dieselben Fratzen, möchte ich es mal flapsig sagen.
Ja, ich fand das Gespann Florian Schmidt-Sommerfeld mit Silvio Heinevetter als Experten gut. Ich finde, Silvio Heinevetter hat sich eine gute Expertenpositionierung eingenommen und gefällt mir als Experte wesentlich besser als die von mir auch schon sehr kritisierten Hans Kraus und Co. Und mir hat es erstmal gefallen, weil ich zum Beispiel irgendwie letzte Woche Freitag den Moment hatte. Ja, war es am Freitag? Wann war das erste?
Donnerstag war das erste Spiel.
Das erste Spiel war am Donnerstag und ich hatte am Freitagabend den Moment, dass ich mit einem guten Freund in Köln ein Kioskbier getrunken habe. Wir saßen zusammen abends und wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihm von dem Testspiel und er meinte, ja, total verrückt, ich komme am Donnerstag nach Hause, mache den Fernseher an und auf ProSieben läuft einfach Handball und ich habe es mir tatsächlich dann einfach die Halbzeit angeguckt und ich dachte, geil, das ist doch mega geil, damit haben wir ja schon mal das hat ja sich schon mal verfangen, dass es im Free-TV lief, weil er ist dran geblieben, der mit Handball nichts am Hut hat und deswegen finde ich die Platzierung im Free-TV, das freut mich total und ich finde Florian Schmidt-Sommerfeld mit Silvio Heinevetter als Gespann im in der Moderation, beziehungsweise als Kommentatoren, haben mir gut gefallen und ich habe das drumherum, muss ich zugeben, allerdings nicht mitbekommen. Ich habe grundsätzlich nur die beiden Spiele geschaut.
Ja, also ich fand es drumherum, also auch insgesamt gesehen, auf jeden Fall anders, ne? Auch von der Herangehensweise ist natürlich auch ein bisschen, ne, sagen wir mal, so eine lockere Art von der Herangehensweise, wie es jetzt Rania in den letzten Jahren auch schon mit anderen Sportarten ja sehr, sehr gut auch gezeigt hat. Nicht so dieses, ja, ich will nicht sagen nüchtern journalistische, wie es jetzt bei ARD und ZDF so der Fall ist, aber schon ein bisschen mehr so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so tiefergehende Gespräche, Analysen, so wie man es vielleicht so kennt, aber trotzdem auf so einer guten Ebene, wo du das Gefühl hast, okay, du kannst halt doch viele auch mitnehmen, die vielleicht jetzt gerade mal durch Zufall bei ProSieben auch einmal aufgedacht haben, okay, was läuft denn jetzt eigentlich da auf dem Programm? Also von daher, ich fand es gut, ich fand es erfrischend, ich fand Andrea Kaiser in ihrer Moderatorenrolle, finde ich, das hat sich wirklich gut gemacht. Ich finde auch sehr gut, dass man natürlich auch da wieder auch entsprechend natürlich auch Frau auf der Position setzt, um da auch natürlich möglichst breit und möglichst viel auch anzusprechen und da einfach möglichst divers auch auf den Positionen zu sein. Und so insgesamt, wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Ich glaube auch, dass Heinevetter sich da echt schon echt gemacht hat, muss ich sagen. Also ich hätte ihm das nie so zugetraut, dass er mal so ein guter Experte sein könnte. Ich fand, am ersten Spiel war es, wo dann Kaiser an Alvisen die Frage gestellt hat, ob sie Heinevetter auch ein guter Trainer werde. Dann meinte sogar auch Gislason, dass das möglich sei. Auch wenn er vielleicht nicht so der taktische ist, aber durchaus von seiner Art her. Also wie gesagt, ich fand es echt gut. Wie gesagt, bei Schmiso scheiden sich ja manchmal auch die Geister, aber ich finde, er hat es echt gut gemacht, hat sich sehr wohl gefühlt und es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, weil auch das müssen wir Robin sagen, auch gerade im ersten Spiel und auch insgesamt so, die deutsche Mannschaft hat mit ihrem Offensivhandball auf jeden Fall Werbung gemacht und ich glaube, das ist ein bisschen, was man mitnehmen kann, dass man ja schon ein bisschen Begeisterung gespürt hat, auch wenn nicht alles perfekt war gegen Ägypten, aber zumindest offensiv lief der Motor, wie er laufen sollte.
Ja, also ich glaube, ProSieben hätte sich kein besseres Spiel wünschen können, meiner Meinung nach, als Auftakt fürs Free-TV, obwohl es vielleicht ein bisschen zu rasant war, sogar für Neueinsteiger, würde ich fast behaupten. Ja. Also bei dem Spiel fliegen dir ja gefühlt die Ohren weg.
79 wenn du, Tore in 60 Minuten.
Wenn du mit Handball nichts zu tun hast, denkst du dir, was machen die Wahnsinnigen denn da? Also das war ja komplett absurd, was da abging. Ich fand es natürlich schön anzuschauen, ne? Dieses Hin und Her, es war, also keiner von beiden hat auch nur annähernd irgendwie verteidigt. Katastrophale Abwehrleistung, die war dann zum Glück im zweiten Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, wesentlich, wesentlich besser. Aber ich fand, es war ein munteres Spiel. Und ich finde es schön zu sehen, dass Deutschland schon, also für mich wirkte es so, als ob Deutschland auch nach dieser erfolgreichen EM einen nächsten Schritt, also das mitgenommen hat, dieses Selbstvertrauen aus dieser Silbermedaille, die sie dort geholt haben. Und klar, für mich waren sie klar dominierend gegen die Ägypter, auch wenn es knapp wurde in beiden Spielen irgendwie ein bisschen noch, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Deutschland dieses Spiel verlieren könnte und schon definitiv deutliche Nummer besser ist als die Ägypter.
Ja, das war auch mein Eindruck. Also ich fand auch gerade die Defensive der Ägypter hat mich sehr enttäuscht. Also das war, also was sie da gespielt haben, das war teilweise echt schlecht, muss ich schon sagen. Also ich weiß nicht, wie die mit so einer Defensive, klar, das Testspiel darf man nicht vergessen, aber da haben die echt noch einiges zu tun bis zur WM, das muss man schon auch sagen. Aber so insgesamt bin ich bei dir. Also es war wirklich, wie gesagt, defensiv jetzt mal ein bisschen ausgenommen, gerade die zweiten Halbzeiten, wo es einfach nicht rund lief defensiv, wo man sich so viele Tore gefressen hat, einfach insgesamt, das muss man auf jeden Fall mal ran. Lag aber, glaube ich, einfach ein bisschen daran, weil es wahrscheinlich offensiv so gut lief und ich glaube, das ist wie gesagt einfach Testspiel, das sollte man vielleicht nicht überbewerten, aber ich glaube schon, da muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachschärfen, weil mir da manchmal so ein bisschen diese letzte Konzentration, letzte Nachgehen ein bisschen gefehlt hat. Und aber so insgesamt, wie gesagt, ich fand es einen guten Auftritt, alle haben sich ein bisschen zeigen können. Gerade der Juri Knorr hat, glaube ich, im ersten Spiel gegen Gibt nochmal richtig Gas geben wollen, 9 Hütten gemacht. Also er war da wirklich auch echt on fire. Er hat sich da, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit gefühlt einen Wurf nach dem anderen genommen und diese irgendwie alle reingeknallt. Also von daher, und hätten sie auch noch mehr Tore werfen können. Also haben mir noch einige Chancen liegen gelassen. Aber so insgesamt bin ich beide, dieser Eindruck ist positiv, sie haben es mitgenommen, den Schwung, und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann, und ich glaube, die Spieler und Trainer wissen ganz genau, dass da noch ein paar Stellschrauben zu drehen sind bis zur WM.
Ja, definitiv. Also es war irgendwie so ein klassisches Testspiel, muss man schon auch sagen, ne? Was die Konzentration angeht, du hast die Chancenverwertung angesprochen, die Abwehrarbeit. Also es war nicht alles so auf diesem 100% Niveau irgendwie. Und da wird sich noch einiges tun, aber wie gesagt, ich nehm da auf jeden Fall das Positive mit und bin echt guter Dinge, was ich gesehen habe und wie sich die deutsche Mannschaft generell präsentiert hat, so gerade auch, um mal vielleicht irgendwie jemanden hervorzuheben. Juri Knorr hattest du schon genannt. Ich finde, Miro Schlurow hat nach einer starken EM jetzt auch nochmal gezeigt, dass er ein fester Bestandteil dieses Teams ist und einfach wirklich ein krasser Spieler geworden ist auch. So, und auch Justus Fischer zum Beispiel hat gerade im ersten Spiel echt super gespielt, meiner Meinung nach. Und wäre natürlich im zweiten Spiel komplett absurd irgendwie überrascht hat, finde ich, ist natürlich Mathis Langhoff, ne? Der dann
Ja.
auf einmal irgendwie vorne spielen durfte und am Ende, ich glaube, am Ende hat er sogar 6, 7 Tore gehabt, oder? Das
Also
ist.
ich habe bei Handball World stehen 4, aber ich bin mir auch nicht sicher. So gefühlt war es halt doch ein, zwei mehr, aber das kann mich auch täuschen.
Ja, also das war schon echt beeindruckend und hat mich für ihn auch ein bisschen gefreut. Wir haben ihn ja auch arg kritisiert, gerade beim Spiel, ich weiß nicht, ob es beim Spiel gegen die Serben, das dann verloren wurde bei der EM war, wo er auch irgendwie immer wieder mal mit nach vorne gegangen ist und das
Ja.
total in die Hose ging.
Ja, das stimmt schon.
Aber ja, also wie gesagt, es ist immer so ein, man muss es immer irgendwie so ein bisschen zweigleisig, beziehungsweise so ein bisschen, ja, von beiden Perspektiven betrachten, ne? Es ist ein Testspiel. Natürlich möchte jeder Spieler das Spiel gewinnen, jeder Trainer möchte das Spiel gewinnen, aber es wird natürlich auch was ausprobiert und man hat auch im Hinterkopf irgendwie, dass es ein Testspiel ist und dass es in der Liga und in den internationalen Vereinswettbewerben halt auch in die heiße Phase geht und da ist man vielleicht dann doch auch noch ein ganz kleines bisschen. Ja, nicht vorsichtiger, sondern aber auch hat es einfach so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich.
Ja, definitiv. Also auf jeden Fall bin ich auch bei dir. Also da, ich glaube, das ist, wie gesagt, glaube ich, einfach wichtig, einmal noch vielleicht gewisse Dinge noch mal zu wiederholen einfach, ne, dass du es halt dann noch immer noch mal wieder einfach ein bisschen drin hast. Und auch Ägypten ist jetzt auch nicht so ein Gegner, wo ich sage, das ist Fallobst, dass man auch schon mal so ein bisschen auch noch mal das Gefühl bekommt, okay, hey, was sind wirklich noch so Dinge, wo wir dann jetzt noch in den Monaten bis dahin arbeiten müssen. Also von daher, glaube ich, war das wirklich ein guter Test, wo man auch einiges mitnehmen kann, wo man wirklich auch mit einem guten Gefühl rausgehen kann. Ich glaube, Gießen hat gesagt, anderthalb Hälften haben ihm sehr gut gefallen. Oder irgendwie sowas. Irgendwie, also schon ein bisschen mehr als ein Spiel hat ihm echt gut gefallen von seiner Mannschaft. Also da war schon tadellose Leistung mit dabei. Wie gesagt, gerade offensiv müssen wir uns wenig Gedanken machen. Und auch David Speth, ganz, ganz stark gespielt, teilweise wieder ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Da müssen wir sagen, dass Ludwig hat sich noch ein bisschen schwer getan, natürlich auch für ihn, klar. Vielleicht mal ein bisschen Luft schnuppern, da muss ich noch ein bisschen reinfuchsen, aber mit Sicherheit auch ja jemand, der, falls Andi Wolf dann irgendwann mal in Rente geht, was hoffentlich nie passieren wird, natürlich jemand sein kann, der dann mit David Speth natürlich dann dieses Duo auf der Position bildet. Aber ja, auf jeden Fall für ihn, glaube ich, mal einfach ganz gut, ein bisschen Luft zu schnuppern, ähnlich wie es ja auch bei Rasmus Ankermann gewesen ist, der ja nur Trainingsgast mit dabei war. Aber ich glaube, so jemanden früh schon mal ranzuführen und so ein bisschen so ein Gefühl dazu bekommen, okay, wie ist es überhaupt bei der Nationalmannschaft? Ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die in diesen Jungs extrem weiterhelfen können.
Ja, total. Also Ankermann finde ich einfach cool, finde ich spannend, dass er eingeladen wird und mit dabei sein darf. Das ist, ja, ich glaube, dass das für ihn natürlich auch schon irgendwie ihn so weit nach vorne bringt, mal bei seinem Lehrgang überhaupt mit dabei zu sein, auch ohne auf der Platte zu stehen. Und das hat er sich ja auch voll verdient. Also, und ich finde es auch einfach großartig, was der THW Kiel, dass der THW Kiel ihm Spielzeit gibt und wie der THW Kiel sich, sage ich mal, da auch positioniert, ne? Was das angeht, da entsteht sowieso einfach eine richtig, richtig coole Truppe, glaube ich, ne? Julian Köster kommt dazu. Jetzt Justus Fischer ist natürlich im Gespräch, beziehungsweise in ja, es ist bisher noch, ja doch, nee, es ist fix, ne? Fällt
Ja,
mir
Justus
gerade
Fischer
ein,
ist
ja.
fix. Ja, ist Fisch.
Genau. Köster, Fischer, Ankermann, Schipagotu, Vincent Büchner ist heute fix geworden, fällt mir gerade ein. Also das ist ja, das ist schon cool, was Kiel da auf die Beine stellt. Und ich glaube, das kann richtig was werden wieder. Und es wird auf viele deutsche Spieler gesetzt und das finde ich schön.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein bisschen mit deutschen Spielern, wollte ich auch auf jeden Fall positiv hervorheben. Mich hat Vincent Peter so ein bisschen in der Tat überrascht, dass er zum
Ja.
THW gegangen ist. Das muss ich schon zugeben. Also, ich will ihm nichts absprechen. Also, ich finde, er hat sich echt gemacht und er ist auch wirklich eine verlässliche Größe geworden. Aber ich habe mir so ein bisschen so gedacht, so, den holst du jetzt als Ersatz von Magnus Landin. Das ist schon nochmal so, schon nochmal ein kleiner Schritt nach unten, wie ich persönlich einfach finde, weil natürlich Büchner auch so gut das gespielt hat und ein gestandener Bundesligaspieler mittlerweile ist mit seinen 27, aber ich würde ihn jetzt noch nicht auf einem Niveau mit einem Landin einsortieren. Er kann es vielleicht noch werden, mal gucken. Aber ich weiß nicht, wie es ging, aber ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, so, ja, das war jetzt nicht so das, was ich erhofft habe aus Kieler Sicht, wenn ich jetzt Fan gewesen wäre.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ist schon, also ich habe die Nachricht gestern war es, glaube ich, fix, beziehungsweise
Ja, glaube ich, gestern irgendwie sowas, ja.
gestern wurde das gepusht und ich habe gedacht, hä? Also ich war irgendwie, ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Also es hat mich etwas überrascht, weil Büchner ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Ja.
Der hat ja auch schon eine Historie, sage ich mal. Ich glaube, wie alt ist er? 27 ist er, glaube ich, meine
27 ist er
ich.
genau, ja.
Der hat ja auch schon einige Clubs hinter sich, ne? Der hat ja in Hannover gespielt, jetzt ist er gerade in Eisenach. Ich meine, beim BHC war er, glaube ich, auch schon mal. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich weiß nicht. Also es ist definitiv als Magnus Landin-Ersatz sehe ich das nicht, weil er auch nicht annähernd so ein guter Halblinks-Abwehrspieler ist. Und das hat Magnus Landin ja sowohl beim THW Kiel als auch in der Nationalmannschaft für die Dänen schon echt immer sehr, sehr stark gemacht. Ne? Also meiner Meinung nach Magnus Landin in den letzten 5 bis 10 Jahren der beste abwehrspielende Außenspieler der Welt.
Ja,
Neben Niklas
absolut.
Kierkelöcke. Aber Niklas Kierkelöcke wurde zu einem Außenspieler gemacht im Angriff.
Ja, genau, so sieht's aus. Über den müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber ja, ich bin bei dir, um es vielleicht auch abschließen zu wollen. Also, er hat wirklich in der Tat nur für Hannover und Eisenach gespielt. Ich glaube, kommt mal gerne mal durcheinander, weil auch der eine oder andere also aus der Garde Hannover aus der Zeit so ein bisschen auch hin und her gewechselt ist. Aber ja, also, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Mich freut es für ihn persönlich mega. Also, ich möchte ihm gar nichts wegnehmen. Aber wie gesagt, so das erste Gefühl war so, okay, hat man keinen besseren Spieler gefunden oder kriegt man keinen anderen? Das war schon so ein bisschen so ein, also ich glaube, also auch Kiel hätte ich mir gedacht, so, okay, das war jetzt nicht so das, was wir uns erhofft haben. Aber gut, vielleicht ist er überrascht uns alle, macht einen Schritt und noch in 3 Jahren reden wir, dass er einer der Top-Linksaußen der Welt ist. Also von daher lassen wir uns gerne positiv überraschen, würde ich sagen. Und können damit eigentlich schon eine super Überleitung machen auf das, was noch im Handball alles passiert ist. Denn es ist gerade wirklich extrem viel los. Wir haben schon angesprochen, natürlich eine heiße Phase in den europäischen Wettbewerben, natürlich auch in der Bundesliga, aber auch personaltechnisch gibt es extrem viel zu besprechen. Simon Pütlik, Flensburg sowieso ganz generell. Also von daher bleibt dran hier bei Anwurf am Handball-Talk auf Sport1. Ja, Robin, und dann machen wir doch jetzt den Schwung und werfen dann wirklich jetzt voll den Blick auf das, was in der Bundesliga passiert ist. Und da müssen wir vor allen Dingen einen Blick werfen auf die SG Flensburg-Handewitt. Mal abgesehen davon, dass man sportlich vor der Nationalmannschaftspause alle drei Nordderbys verloren hat gegen den THW Kiel, ist es auch in der Phase, wo die Spieler in der Nationalmannschaft gewesen sind, zu Unruhen gekommen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Simon Pütlik öffentlich davon gesprochen hat, dass er einen Vertrauensverlust in die Führung der SG Flensburg-Handewitt hat. Er hat gesagt, er hat einen Knacks bekommen. Lag nicht zuletzt auch daran, dass er am Tag bevor seinen Trainer Nikolai Krikau, mit dem er ja auch sehr gut klarkommt, mit dem er ja schon in GOG zusammen gewesen ist, einen Tag nach seiner Verlängerung entlassen worden ist, was ihm natürlich sehr viel Vertrauen gekostet hat. Man hat sich zwar irgendwie mittlerweile ein bisschen zusammengerauft, aber ist dann doch nie so richtig zusammenbekommen, wenn man so das liest, was er bei TV2, dem dänischen Sender, gesagt hat. Und ja, geht es damit offen in die Offensive und mein Eindruck ist so ein bisschen, Robin, ich weiß nicht, wie deiner ist, aber da will jemand gerne schon im Sommer weg.
Ich glaube, den Eindruck hast du nicht exklusiv. ja, ist krass. Also, das erinnert ja fast an diese Fußballposten, wo man sich inzwischen wegstreikt, gefühlt von Vereinen. Jetzt spielt er natürlich noch und wirft seine Tore, aber das ist ja schon eine ziemliche Schlammschlacht geworden, wie man sie eigentlich finde ich, aus dem Handball überhaupt nicht kennt, ne? Also es ist selten, selten so viel Drama bei und so viel Unruhe und ich nenne es mal Gossip nach außen gehört von einem Verein wie jetzt von der SG Flensburg-Handewitt, gerade nach, du hast die Entlassung von Krikau angesprochen, die ja auch irgendwie nicht ganz sauber war, so und sehr kurzfristig kam oder sehr schnell kam und jetzt Pütlik, wie das da weitergeht, also ich sehe das nicht, dass der noch ein Jahr in Flensburg spielt, überhaupt nicht. Sondern das wird nach dieser Saison, werden sich, also da werden sich Berlin und Flensburg einig sein. Um Flensburg wird das Geld mitnehmen, einfach um Ruhe zu haben im Verein. Und hat sich ja auch nichtsdestotrotz schon irgendwie brodeln da ja auch schon wieder Gerüchte, zwar nicht als Ersatz auf der Position unbedingt, aber auch über Neuzugänge etc. Und ich glaube, dass ein Holger Glandorf da als Sport. Ist er, nee, Sportdirektor? Doch, Sportdirektor.
Ja. Also, ja, wobei, nee, ist glaube ich, so Geschäftsführer Sport, so muss es ja. Sportdirektor also, ist ja lieber mit Vranjes.
Wenn ich an Holger Glandorf zur aktiven Zeit zurückdenke, das ist ein Mann, der maximal beruhigt und ein ruhiger Charakter ist. Also dem kann das doch alles nicht gefallen, da, was da gerade passiert. Und deswegen glaube ich, wird da ein Strich drunter gemacht unter die Geschichte Pütlik und schnellstmöglich versucht, da wieder Ruhe reinzubringen.
Ja, also ich musste so, ich habe es gerade nochmal drüber nachgedacht, wo du es auch so alles erzählt hast, und dann ist mir so ein bisschen so dieses Thema irgendwie so FC Hollywood, ne? Wir kennen es ja aus dem Fußball beim FC Bayern, wenn da mal was los gewesen ist und so, wird ja gerne vom FC Hollywood gesprochen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, es ist genauso jetzt bei der SG Flensburg-Handewitt gerade, aber so ein bisschen fühlt sich schon an. Ne? Spieler, die unzufrieden sind, nicht der Erste, oder so ein bisschen öffentlich dann auch gegen die Vereinsführung was gekommen ist, wo einfach so seit Jahren irgendwie so keine Ruhe mehr reinkommt. Man kennt sonst die SG, also da würde sowas normalerweise nicht passieren. Die haben extrem lange, extrem ruhig gearbeitet und so, aber jetzt irgendwie so seit so anderthalb, zwei, drei Jahren ist ja irgendwie so immer so ein bisschen so eine Unruhe irgendwie in diesem Verein drinne, die ja, die man extrem ungewohnt ist, die natürlich dann auch für sorgt, dass wir drüber reden müssen, natürlich klar. Und ich kann Pütlik, wie gesagt, aus seiner, wie er es schildert, kann ich natürlich nachvollziehen und ich glaube auch, dass man da irgendwie eine Einigung finden wird. Im Raum stehen ja so 1 Million, 1,5 Millionen Euro an Ablöse. Ob jetzt die Berliner so viel zahlen, wird man mal sehen. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, ob man eventuell einen Tobias Gröndahl dann mitverrechnet, sodass man das vielleicht ein bisschen drücken kann. Also das wird dann mal mit Sicherheit ein bisschen genau sehen, wie das da abläuft. Aber ja, es ist schon auf jeden Fall interessant zu beobachten, was dort einfach abgeht, dass man irgendwie, oder dass die sportliche Leitung irgendwie so nicht so immer so dieses, weil es jetzt auch nicht das erste Mal auch bei Pütlik, nicht nur bei Pütlik, sondern auch bei ein, zwei anderen Spielen, wo man das Gefühl hatte, okay, die war nicht mehr so glücklich irgendwie bei der SG. Wir hatten es ja mit Jim Gottfriedson, der das ja auch schon mal geäußert hatte, vor, glaube ich, zwei, drei Jahren, wo er dann auch das gesagt hatte, dass er extrem unglücklich ist und so. Also, ja, irgendwie nicht so richtig klappt es da irgendwie, habe ich so den Eindruck, da muss man irgendwie vielleicht mal ran und mal gucken, was man da irgendwie jetzt ja, an Stellschrauben dreht, dass man da wieder in Ruhe arbeiten kann. Und dann kommen wir auch zu dem Fakt, den du noch gerade angesprochen hast, den ich dann, also ich weiß nicht, ob man das bewusst gemacht hat, aber es wirkt so ein bisschen so, um vielleicht auch ein bisschen so, sag mal so, das, die Mediendiskussion so ein bisschen davon wegzulotsen von Pütlik, in dem jetzt bekannt geworden ist über die örtliche Zeitung, dass man für 2027 sowohl Renas Uschins als auch Viggo Kristjansson gerne haben würde. Und das wäre natürlich gerade auf dieser Rückraum-Rechtsposition, wo ja seit dem Rücktritt von Holger Glandorf ja eigentlich eine Vakanz besteht, wie man sie selten gesehen hat, bei so einem Top-Club auf diese Strecke, weil man seit fünf, ja, sechs Jahren eigentlich schon noch jemanden sucht, der das wirklich dauerhaft ausfüllen kann. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, so okay, das hat man, glaube ich, bewusst gestreut, dass man da in Gesprächen ist, um auch so ein bisschen diese Pütlik-Thematik so ein bisschen wegzuschieben, sage ich jetzt mal, so und wieder positive Schlagzeilen, um die SG zu bekommen.
Ja, absolut. Also kann natürlich positives Streuen sein. Auf der anderen Seite ist die SG Flensburg-Handewitt aufgrund seiner Historie und auch einfach der aktuellen Tabellensituation natürlich immer noch ein absoluter Top-Club und ein Aushängeschild des deutschen, aber auch des europäischen Handballs. Und gerade so ein Spieler wie Renas Uschins, ich will nicht sagen, muss den nächsten Schritt gehen, aber ist bereit dafür, den nächsten Schritt zu gehen, ne? Du, wie man es jetzt bei Justus Fischer zum Beispiel auch sieht, ne, sind eben diese U21 Weltmeister und es macht schon Sinn, auch für ihn da hinzugehen. So ist es nicht. Und Christiansson ist für mich sowieso, ich kann nicht verstehen, warum der bisher in Leipzig und in Erlangen gespielt hat. Das ist halt einfach ein Spieler, der auf einem ganz anderen Niveau spielen könnte, es irgendwie aber bei Leipzig und Erlangen tut. Was, also ich ziehe meinen Hut vor Leipzig und Erlangen, ne? Ich habe diesen Wechsel, dass der damals nach Erlangen gegangen ist, ich habe gedacht, hä? Hat der nicht irgendwie Angebote von Topclubs gehabt? Wie kann das denn sein? Vielleicht kommt es jetzt dann verspätet so. Aber die Veranlagung hat Christiansson dafür definitiv.
Ah, definitiv, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wenn sie wirklich beide bekommen würden, das wäre ein Riesending für sie. Also da würden sie halt richtig, richtig oben angreifen. Das muss man auch schon ganz klar sagen. Das ist schon, also es wäre schon richtig, ein richtig großer Schritt, wenn sie wirklich beide bekommen sollten. Natürlich, klar, ich meine, sowieso ist ja auch bei der SG noch ein bisschen Bewegung. Wir wissen nicht, was mit Luka Witzke ist. Hat wohl jetzt nochmal seinen Wechselwunsch wieder hinterlegt, was ich. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz so, vielleicht werde ich es irgendwann mal erfahren, vielleicht kann man ihn irgendwann mal dazu fragen, was jetzt wirklich dazu geführt, dass er schon nach kurzer Zeit wieder irgendwie weg will, sich überhaupt nicht wohlfühlt oben im hohen Norden. Alice Pajovic ist ja auch noch so ein bisschen angezählt, ne? Man hat es ja eigentlich, hatte eine gute Hinrunde gespielt gehabt bis zum Winter, aber man ist jetzt nicht mehr so ganz im Flow drinne und dann kommt halt das Gerücht, dass man eventuell Jaron Sievert sich holen möchte, der jetzt ja wieder zurück ist, Gott sei Dank. Also wir haben ja das Interview mit Sicherheit alle gesehen. Ich habe bisher noch nicht alles geschaut, muss ich zugeben, muss das noch nachholen und nicht so die Zeit dafür gefunden, aber es steht für diese Woche auf jeden Fall auf meinem Programm, dass er vielleicht dann dahin kommen könnte, was natürlich für die SG, wenn er das wirklich hingehen würde, ein Riesending wäre, wenn sie Sievert bekommen würden. Aber auch das spricht halt irgendwie so, bei der SG ist sehr, sehr viel in Bewegung irgendwie. Und dann merkt er irgendwie, dass da irgendwie so ein Umbruch stattfindet und das eigentlich sollte man jetzt, wenn der Umbruch so ein bisschen rum ist, gucken, dass man jetzt mal den Kern hat, eine Mannschaft hat, mit denen man mal wirklich dann jetzt mal so die nächsten 3, 4 Jahre einfach mal arbeiten kann und in Ruhe dann was aufbauen kann, damit man auch mal wieder Champions League spielen kann, damit man mal wieder in Köln im Final Four in der Champions League stehen kann, weil das Potenzial dafür haben sie, die Power eigentlich auch, aber sie bekommen es jetzt gerade auch wieder nicht in der Bundesliga so auf die Platte.
Ja, absolut. Und du musst halt bedenken, ne, du hast die drei verlorenen Nordderbys nacheinander gegen den THW Kiel angesprochen. Sie müssen da Ruhe reinbekommen, sie müssen was aufbauen, weil der große Konkurrent THW Kiel macht das gerade.
Ja.
Und scheint ja einen Schritt weiter zu sein schon. Sonst würdest du nicht drei Nordderbys nacheinander gewinnen. So. Und was Magdeburg und die Füchse Berlin machen, das haben wir die letzten Jahre gesehen. Ne? Die arbeiten noch mal eine Nummer besser gefühlt. Und ja, da muss man überhaupt erstmal wieder rankommen. Und das tut man nicht, indem dauerhaft Unruhe herrscht. So, deswegen sind die gut beraten, dann jetzt, wie gesagt, also, aber das ist das, was ich auch gerade schon meinte, ne? Einen Strich unter diese Pöttlik-Geschichte zu machen, den wird man nicht mehr glücklich machen können und dann sollte man nach Möglichkeit ja junge Spieler holen und es sich vielleicht ein bisschen beim THW abschauen. Konstanz.
Ja.
Ja, da war nämlich ein Philipp Jicher auch immer mal wieder in der Kritik und was macht Kiel? Sie verlängern.
Genau. Jetzt auch mit Christian Springer, dem Co-Trainer, auch noch verlängert. Einzige, was sie noch ein bisschen so rauskriegen müssen, ist ein bisschen der Schlendrian, ne? Also diese Niederlage beispielsweise ja vor ein paar Wochen jetzt gegen den TVB Stuttgart. Ah, das ist manchmal noch so der THW, wo ich denke, so, das haben die früher überragend gemacht, wenn die irgendwo hingefahren sind. Klar, die haben sich schwer getan, am Ende haben solche Spiele gewonnen. So ein bisschen diese Qualität fehlt ihnen gerade noch so ein bisschen. Deswegen sind sie auch noch nicht ganz, ganz vorne derzeit mit dabei. Aber ich glaube auf jeden Fall, das Potenzial ist einfach da, wenn die Jungs dann das auch das kapieren, dass man in jedem Bundesligaspiel 100% geben muss, weil wenn du 95, 90 nur gibst, dann kommt der Gegner und ja, nimmt dir halt die Punkte weg, die du eigentlich schon sicher eingeplant hattest. Also da müsst ihr noch mal ein bisschen ran. Aber prinzipiell bin ich bei dir, dass sie da eigentlich in der Entwicklung schon so ein bisschen weiter sind und auch von der Kaderstruktur letztlich. Da wird man dann natürlich dann mal schauen, wer dieses Rennen dieser beiden schafft, denn beide wollen mal wieder natürlich in die Champions League, aber muss man einfach sagen, wenn wir schauen, was Magdeburg macht, was Berlin natürlich dann macht mit Pütlik und dann noch einem Dicker Mende da kommt, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer und das Ja, wird extrem spannend zu beobachten sein. Sowieso ja, wenn wir auch auf die Tabelle blicken, Robin, der Kampf um Platz 2 ist ja noch extrem offen. Ne? Die Berliner nach dem schwierigen Saisonauftakt mit dem Trainerwechsel, jetzt sind sie auf Platz 2, weil sie halt wirklich sehr, sehr gut ins Jahr reingekommen sind. Präsentieren sich wirklich sehr gut, jetzt mal davon abgesehen vom letzten Champions-League-Spiel vielleicht, aber so insgesamt sind sie jetzt gesettelt, sind ruhig aufgebaut und haben jetzt mit 10 Minuspunkten aktuell ja die Nase vorn leicht. Die SGE hat ja 11 Minuspunkte, die Kieler 14 und was vielleicht, glaube ich, die spannendste Geschichte werden könnte, VfL Gummersbach nur 13 Minuspunkte. Robin, die wollen doch nicht in die Champions League eingreifen, oder was meinst du? Weil ich finde, sie spielen dieses Jahr echt brutal gut.
Ja, die spielen großartig, werden es nicht schaffen. Ich sage, der THW Kiel wird noch an Flensburg vorbeiziehen und Dritter werden und damit ist es doch, Deutschland kriegt doch den Dritten schon, ne? Ist die Reform schon zur nächsten Saison?
Es müsste eigentlich zur nächsten Saison sein, ja.
Ja, ich sag das, also ich gehe davon aus, dass der THW Kiel das machen wird. Und Gummersbach wird es knapp verpassen. Aber Gummersbach könnte ich mir vorstellen, zieht auch noch an Flensburg vorbei. Ich glaube, diese Unruhe wird Flensburg nicht gut tun. Die werden noch mindestens 4 bis 6 Minuspunkte dazu sammeln.
Das glaube ich auch. Und zumal er halt auch bei Gummersbach noch dazukommt, ne, die haben ja eigentlich schon jetzt ihre absoluten Brecher ja jetzt gehabt. Ne? Also die haben halt das Heimspiel gewonnen gegen die SG, die haben in Kiel gewonnen, die haben auch Lemgo geschlagen, in MT, Melsung haben sie auch noch wegbezwungen und da müssen noch im Ende April müssen noch gegen die nach Berlin und haben dann noch im Juni das Auswärtsspiel in Magdeburg. Gegen die Löwen am Ende ist ja auch noch nicht ganz so einfach, aber letztlich haben sie jetzt so alles Gegner, wo sie jetzt richtig, richtig Punkte sammeln können. Und natürlich jetzt ja echt nochmal Gas geben können. Sowieso, ich meine, wenn wir drüber reden, die haben sich Alex Duschebaev geholt. Hallo, das ist so krass, dass sie ja wirklich jetzt wieder da sind, wo sie einmal gewesen sind. Und also ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich, als sie noch in der zweiten Liga gewesen sind, ein bisschen kritisch, ob Schindler das hinbekommen muss. Aber ich muss sagen, Chapeau. Also er hat wirklich aus dieser Mannschaft wieder einen Club geformt, der ganz oben die deutsche Spitze dazugehört.
Ja, irre gut. Also ich bin mal gespannt, wen sie als Nachfolger bzw. als Ersatz für Julian Köster holen. Da müssen sie schon, ja, da müssen sie schon richtig, richtig nachlegen, weil der spielt natürlich in Gummersbach eine extrem tragende Rolle, sowohl vorne wie auch hinten. Gerade im Innenblock hinten ist Julian Köster der Mann, der Gummersbach auch enge Spiele gewinnt und da echt wichtig ist. Vorne macht er, wie in der Nationalmannschaft, auch jetzt nicht so unfassbar viele Tore, aber ist natürlich auch ein sensationeller Vorbereiter dort. Das wird spannend zu sehen sein, wie sie das auffangen können. Aber haben im Zweifel mit Alex Duschebaev ja schon mal wahrscheinlich 8 bis 10 Hütten pro Spiel eingekauft, würde ich mal behaupten.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also, wie gesagt, für mich ist das auf jeden Fall, also was der VfL dahin bekommen hat, ihn wegzulotsen. Ich meine, er war auch bei anderen Teams im Gespräch, ne? Gerade die Spur nach Kiel war ja sehr heiß gehandelt. Muss man einfach sagen, Chapeau. Also das, was sie dahin gezaubert haben, dass sie ihn wirklich haben überzeugen können, andere Teams außen vor zu lassen und nach Gummersbach zu kommen ins Oberbergischem. Also da haben die wirklich absolute Toparbeit geleistet und kann natürlich nochmal so ein Schlüssel sein. Er dann mit auf der halbrechten Position. Boah, also das macht mir schon Spaß. Also das wäre ja, glaube ich, echt cool dazu zu schauen. Wie gesagt, klar, natürlich musst du mal gucken, wen du als Ersatz jetzt für Costa holst, aber so insgesamt hat das schon echt Hand und Fuß, was sie da einfach auf die Beine stellen, definitiv, ja. Genau. Dann würde ich sagen, Robin, machen wir jetzt mal eine kurze Pause, atmen wir mal kurz durch und blicken noch auf ein, zwei andere Themen, aber dazu dann gleich mehr hier bei Anwurf Anwalt Talk auf Sport 1. Ja, wir sind nochmal zurück und wollen natürlich noch ein, zwei andere Themen noch so ein bisschen kurz zumindest drauf eingehen wollen. Robin, lass uns vielleicht noch einen Blick auf, wie hat der nach der Hinrunde über den starken Team von Lippe gesprochen, der ja zeitweise auf Platz 3 gestanden hat. Jetzt so in der Rückrunde sind sie noch nicht ganz wieder so im Flow. Ich meine, natürlich, ne, knapp verloren in Gummersbach, knapp verloren in Mannheim. dass du gegen Magdeburg verlierst, ist alles gut. Ich glaube, was am meisten weh tut, ist, glaube ich, die Niederlage daheim gegen Göpping. Das, glaube ich, tut am meisten weh. Und so sind sie jetzt dann in Anführungsstrichen nur Sechster. Aber natürlich trotzdem weiterhin stehen natürlich sehr, sehr gut da.
Ja, die Niederlage in Mannheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen ist annulliert, ne?
Ja, stimmt, genau. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Annulation, genau, ja, stimmt.
Wir müssen bedenken, dass die Punkte, dass da zwei Minuspunkte zu viel draufstehen. Also sie sind nur einen Punkt gefühlt hinter Gummersbach. Du hast aber vollkommen recht, dass die Heimniederlage gegen Göpping aus heiterem Himmel kam, ne? Ja. Also zu Hause eine absolute Macht. Die haben nicht mal anderthalb Wochen vorher Hamburg, die super schwierig auch zu bespielen sind, einfach mit 39-32 geschrubbt zu Hause. Lemgo hat 39 Tore geworfen. Wir können mal zweieinhalb Jahre jedes Spiel zurückgehen. Ich glaube, es ist kein einziges dabei, wo Lemgo 39 Tore geworfen hat. Ja? Also das ist zu Hause sind die eine absolute Macht, ne? Da haben die ja diese Saison die Favoriten so krass geärgert, auch wirklich alle, ne? Die über ihnen stehen, aber gegen Göpping war einfach ein rabenschwarzer Tag und dann, ja, ist es bitter, dann bleibst du halt irgendwie da oben nicht dran, ne? Dann zieht Gummersbach vorbei. Gummersbach zieht natürlich auch einen Crunch-Time-Sieg gegen die Lemgoer, gerade zu Hause mit einem so letzte Sekunden fällt dieses Tor. Trotzdem, ey, 36-14 in Punktzahl nach 25 Spielen. Unfassbar gute Saison. Und wir dürfen nicht vergessen, ne, wieder ein Final Four-Auftritt. Also die spielen im April wieder um den Titel. Ja. Und haben meiner Meinung nach ja mit den Füchsen den etwas angenehm. Ich hätte es natürlich großartig gefunden, wenn sie den BAC zugelost bekommen hätten im Halbfinale und dann im Finale schön irgendwie dann total entspannt hätten aufspielen können. Gut, jetzt werden sie natürlich heftig Körner lassen müssen gegen Berlin, aber ich sag, das Ding ist fast sogar 50-50 im Final Four. So. Und es ist jetzt schon eine geile Saison vom TBV wieder.
Auf jeden Fall, definitiv.
Vor allen Dingen, guck dir den Kader an, guck dir das Geld an, das zur Verfügung steht. Und das Geld, guck dir die Tiefe und also wie teuer ist dieser Kader? Das ist ja Wahnsinn, wenn du bedenkst, was die Mannschaften, die über denen stehen, aber auch unter denen stehen. Also Lemgo macht aus den Möglichkeiten, die sie haben, am allermeisten von den Top-10-Mannschaften, sage ich mal.
Ja, für mich ist eigentlich das Beeindruckendste eigentlich beim TBV eigentlich, wie sich Nils Verstein einfach entwickelt hat, ne? Wo wir vorher gedacht haben, er ist ein typischer Steineschmeißer. Er hat 153 Hütten schon dieses Jahr gemacht und hat echt eine gute Wurfquote, fast 66%. Also ist schon richtig, richtig gut. 5 bester Werfer in der Bundesliga. Ich meine, klar, hinter Gitzel sieht jeder alt aus, sage ich es mal so, aber trotzdem, also da muss er sich vor gewissen Leuten auch nicht verstecken. Also das muss man auch echt mal sagen, Chapeau. Auch Timo Sauton ist ja auch vorne mit dabei. Also von daher, das macht schon Spaß. Wie gesagt, klar, natürlich, das tut jetzt ein bisschen weh. Die Punkte, die du aber angesprochen hast, schon, da ist auf jeden Fall dieses Spiel der Rhein-Neckar-Löwen, was ja wirklich eine ganz wilde Nummer gewesen ist, wo ihnen die Punkte danach zugesprochen wurden, weil ein Spieler falsch angemeldet worden ist. Und ja, dann kommen wir ja auch schon zu den Rhein-Neckar-Löwen, wo ja auch ein bisschen Unruhe jetzt gerade herrscht, denn da ist die Diskussion, ob eventuell Uwe Gensheimer nach der Saison schon wieder aufhört als Sportdirektor, soll es wohl so ein bisschen kriseln mit ihm mit ihm und Mike Machulla, aber auch mit dem Geschäftsführer. Das ja ist eigentlich so angesichts dessen, was die Rhein-Neckar-Löwen diese Saison wirklich spielen, was echt richtig gut ist. Ich habe es nie erwartet, dass sie so gut dastehen auf Platz 7 mit einem so guten Punktekonto. Ist das so ein bisschen so ein düsterer Schleier, der gerade so ein bisschen auftaucht am Himmel und das tut den Löwen, die eigentlich jetzt Ruhe haben wollten nach dem ganzen Drumherum, echt nicht gut, dass es da jetzt schon wieder hinter den Kulissen ein bisschen knatscht.
Ja, es ist bis jetzt auch erstmal ja nur ein Gerücht.
Genau.
Wo wir nicht, also da wissen wir ja irgendwie gefühlt auch nur das, was wir da in dieser einen Meldung vermeintlich gehört haben, ob das dann tatsächlich dazu kommt, wenn es zu einem wirklichen, sag ich mal, Showdown kommt und dann ist irgendwie Machulla gegen Gensheimer ist, weiß ich nicht, wer sich da durchsetzt. Ey, Uwe Gensheimer als Vereinsikone, boah, ich glaube, dass der da so ein bisschen am längeren Hebel sitzt und im Zweifel dann eher nicht gehen muss, so.
Ja, wird man mal sehen, ne? Also man muss auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, der ein oder andere Fan des Theo von Lembo Lippe weiß, dass man besser mit Ikonen ein bisschen gut umgehen sollte und sie nicht vergraulen sollte. Da gibt es ja den einen oder anderen Ex-Lembo-Spieler, der auch schon in Funktionen tätig gewesen ist, der jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so gut auf den Verein zu sprechen ist, so wie es letztlich bei einigen Dingen gelaufen ist. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, es gibt diesen einen Bericht, auch vom Mann an der Morgen gibt es natürlich auch entsprechend noch einen anderen, zweiten noch dazu. Aber das muss man jetzt mal abwarten. Da wird es jetzt mit Sicherheit, wenn es dann auch dann wieder mit dem Restart der Liga losgibt, wird es mit Sicherheit auch vielleicht auch mal ein bisschen dann auch von den Verantwortlichen vielleicht dann auch Stellungnahmen vielleicht dazu geben. Ob sie sich äußern, müssen wir mal gucken. Aber vielleicht gibt es dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkle, sage ich jetzt mal so. Aber wäre natürlich zu wünschen, wenn man sich da einigen kann. Aber wie gesagt, sportlich läuft es richtig, richtig gut bei denen gerade. Also da hat man eigentlich echt einen guten Kader zusammengestellt, mit dem man eigentlich wirklich ja auch in den nächsten Jahren durchaus arbeiten kann. Also von daher wäre es zu wünschen, wenn man sich dort zusammenraufen kann. Robin, lass uns dann kurz in den Tabellenkeller vielleicht noch reinschauen. Dort ist es ja weiterhin auch extrem spannend. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich wird es am Ende auf vier Teams hinauflaufen: BHC, Minden, Wetzlar, Leipzig. Die beiden Aufsteiger stehen aktuell überm Strich mit 12 zu 38, beide exakt punktgleich, und Wetzlar und Leipzig kämpfen so ein bisschen, aber ich finde es ganz positiv, die Leipziger, sie scheinen sich echt so ein bisschen gefangen zu haben.
Ja, doch, sind gut gestartet nach der Weltmeisterschaft, nach der Europa. Wie komme ich denn die ganze Zeit? Ich bin schon bei der WM in
Ja,
Deutschland.
ich merke
Deswegen
schon.
habe ich das die ganze Zeit so im Kopf. Nee, die sind nach der EM, ich glaube, dass da der Ernst der Lage allen nochmal bewusst gemacht wurde und bewusst wurde. Die sind gut reingestartet, haben dann irgendwie, ja, ein bisschen an Power gefühlt wieder verloren, so, aber haben diesen Abstiegskampf angenommen, ne? Zuletzt ja auch vor der Länderspielpause noch einen Punkt erkämpft gegen Stuttgart. Das hätte eigentlich auch ein Sieg sein können müssen, so. War da natürlich auch bitter für Leipzig, dass ausgerechnet, dass Wetzlar dann in Minden gewonnen hat, irgendwie einen Tag vorher. Aber ja, es ist wieder offener, als wir es erwartet haben.
Ich glaube, am meisten tut den Leipzigern diese deutliche Heimniederlage gegen BHC weh mit 7 Toren. Also damit habe ich jetzt so nicht erwartet. Aber ja, insgesamt, sie wirken zumindest etwas gefestigter, würde ich jetzt mal behaupten. Da werden jetzt mit sicher dann auch die nächsten Wochen dann wirklich auch entscheidend sein, ob man da was machen kann. Das wird nicht einfach sein, ne, wenn du dann ein Spiel hast wie in Berlin, daheim gegen Gummersbach, in Kiel und so. Aber vielleicht kann man vielleicht auch als Underdog dann vielleicht überraschen und dann versuchen mal ein bisschen was rauszukitzeln. Denn auf jeden Fall, Punkte müssen her. Es ist, wie gesagt, extrem spannend da unten. Man hat gefühlt, alle Teams haben schon alles gezogen. Und ich muss wirklich sagen, also die beiden Aufsteiger, klar, es läuft jetzt hier nicht alles rund, aber also ich hätte nicht erwartet, dass beide zu diesem Zeitpunkt aktuell noch über dem Strich stehen. Da muss man schon wirklich sagen, Chapeau. Klar, sie müssen ein bisschen kämpfen, das sind nicht frei, aber sie halten meinen Augen vor allen Dingen Minden besser mit, als ich sie am Anfang der Saison eingeschätzt hätte. Also muss man auch mal positiv hervorheben.
Ja, definitiv, ne? Und bei BRC jetzt nochmal ein richtiger Push mit dem Comeback von Maldonado,
Ja.
der ja lange verletzt war. Und kaum ist er zurück, gewinnen die fast gegen Magdeburg, ne?
Ja,
Die
genau.
in der BRC, das war ein total absurdes Spiel. Ich habe es irgendwie zufällig irgendwie so ein bisschen hinten draus geguckt. Das war ganz schön knapp für die Magdeburger. Also das war kurz davor, dass der BRC das zieht. Aber dann hat Felix Klar irgendwie das Spiel mal kurz so an sich gerissen und entschieden. Aber ich glaube, dass der BRC mit Maldonados Rückkehr da die besten Karten hat von den vier Teams, die du genannt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass Minden vielleicht doch noch da unten mit reinrutscht und dann doch anstelle von Wetzlar runtergeht. Weil ich glaube nicht, dass Leipzig es schaffen wird.
Also es wird jetzt mit Sicherheit extrem schwierig. Also ich glaube, wenn Leipzig gegen den BHC gewonnen hätte und dann auch dann 2 Punkte mehr hätte, dann wäre es glaube ich noch ein bisschen einfacher für sie. Aber so wird es jetzt. Also es wird ein harter Kampf auf jeden Fall werden und ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen, dass da einfach ja in den nächsten Wochen auch wieder extrem viele spannende Spiele kommen. Ne, wir haben das Pokalfinal vor, du hast schon angesprochen. Die K.O.-Phase in der Champions League beginnt jetzt auch. Beide deutschen Teams haben erstmal Ruhe, was ja auch sehr, sehr, sehr positiv ist auf jeden Fall, was sie sehr gut hinbekommen haben, dann nochmal ein bisschen die müden Knochen in Anführungsstrichen so ein bisschen zu schonen, weil wir, also die Bundesliga-Teams natürlich deutlich mehr Ligaspiele haben als jetzt die anderen Teams. Also von daher, Ja, lasst jetzt die feste Woche beginnen. Die heiße Phase beginnt, Robin. Jetzt am Donnerstag, wir nehmen wieder Mittwochabend auf, also ab morgen. Da geht's dann um alles und dann freue ich mich schon wieder drauf, dass gefühlt jeden Tag Handball auf und runter laufen wird und wir Duelle sehen werden, die hoffentlich so viel Überraschung bieten, wie sie jetzt schon in dieser Phase von der EM bis hierhin geliefert haben.
Ja, absolut, absolut. Also gerade, ich glaube, Meisterschaftskampf ist entschieden, ne? Deswegen schauen wir eher mal so auf den Kampf, wer schafft es noch auf diesen dritten Platz, wer steigt ab, das ist natürlich super spannend. Und ja, dann ist für mich natürlich irgendwie Final Four, DHB-Pokal mega das Thema, gerade natürlich auch irgendwie so ein bisschen einfach aufgrund der Tatsache, dass Lemgo immer noch dabei ist, da kann ich ja dann irgendwie doch nicht ganz objektiv bleiben. Und ja, ich sehe ja schon auch Magdeburg und die Füchse irgendwie wieder im Final Four der Champions League, ne? Weil die haben eine krass gute Gruppenphase gespielt. Jetzt haben sie beide ihre letzten Spiele, ihre Gruppenspiele verloren. Aber ganz ehrlich, ich kann es vollkommen verstehen. Also die hatten beide ja schon diesen Sprung ins Viertelfinale sicher. Und da schützt du dich natürlich irgendwie ein bisschen und verlierst halt natürlich dieses Spiel. So, das ist dann einfach so, aber es sind einfach irgendwie zwei der besten Teams der Welt gerade.
Ja, ist so. Also, wie gesagt, da darf auch mal eine Mannschaft, sag ich mal, einen schlechten Tag erwischen. So, ist zwar immer blöd, sollte natürlich nicht passieren, aber mein Gott, passiert einfach mal. So, und dann hast du einfach mal wie Magdeburg mal einen schlechten Tag. Benedikt Wiegers hat nicht gefallen, wenn wir seine Presse, wenn wir seine Auszeiten gesehen haben, hat sie richtig zusammengefaltet teilweise. Aber du, in drei Wochen redet da keiner mehr drüber, wenn sie im Champions League Final vorstehen. Also dann ist das scheißegal. Dann war es einfach nur ein Spiel, was einfach nicht von Relevanz gewesen ist.
Ganz genau.
Genau. Also von daher, das wird, ja, es ist, wie gesagt, es wird jetzt mal richtig, nochmal richtig, richtig spannend jetzt in den kommenden Wochen. Und wir werden auf jeden Fall voll draufhalten. Wir werden natürlich euch versuchen, möglichst viel natürlich auch möglichst nah dran zu sein. Und dann werden nochmal, wie gesagt, ein bisschen anderen Twist einfach zu geben. Und dann schauen wir einfach mal, was die kommenden Wochen bringen. Wir werden, wie gesagt, mit einem etwas neuen Format da rangehen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir hoffen mal auf viele offene Ohren und rennen hoffentlich Türen ein. Und dann freuen wir uns dann hier zu unserer nächsten Ausgabe hier bei Underball Talk. Auf Sport 1 uns bald wieder zu hören. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall unsere Kanäle folgen. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anno findet ihr uns dort jeweils. Da soll es dann auch so ein bisschen so Quick-Reaction-Videos geben. So ein bisschen, wenn was brandaktuelles passiert. Deswegen da immer mal natürlich so ein Auge drauf werfen, um da unsere Einschätzung mitzubekommen. Und dann, wie gesagt, neues Konzept. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich so in zwei Wochen wieder. Ein, zwei spannende Ideen haben wir jetzt schon, was wir machen wollen. Und dann gucken wir mal, ob wir die auch so umgesetzt bekommen, wie wir uns das vorstellen. Also von daher, unseren Podcast bei einem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und dann hören wir uns dann wieder hier bei Anlauf Anmal Talk auf Sport 1.